Wir sind im 4. und 5. Kapitel vom Richterbuch. Für unsere Gäste. Wir haben uns das nicht leicht gemacht mit diesem Buch, aber ich denke, wir haben viel gelernt in der Zwischenzeit. Und wir haben uns mit der frühen Geschichte der Richter befasst, auch der frühen Geschichte der Landnahme und des Abschlusses von Josua zu den Richtern, was da alles war. Und dann kamen so die, ich sag's mal so, eher die normalen Richter dran: Gideon, Jephtha, Jehu. Das sind eher die normalen Richter. Und jetzt haben wir noch zwei Richtergestalten, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen. So aus dem Biblischen, und eine dieser Gestalten ist Deborah und der nächste wird dann noch Simson sein. Um Deborah und Jael, die spielen da in diesen zwei Kapiteln eine wichtige Rolle, nicht die singuläre Rolle, aber doch eine wichtige Rolle, und deshalb ist dieses Richterbuch bzw. diese Kapitel besonders, haben sie das Interesse geweckt, derjenigen, die sich mit der Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau beschäftigt haben. Und Deborah wurde als Kronzeuge da gerne gebraucht. Aber die Frage muss erlaubt sein: Ist das Richterbuch ein Buch, aus dem man, ich sag's mal so, Grundsatzentscheidungen ableiten kann? Hat da Gott richtungsweisend dadurch gesprochen? Es ist eigentlich, also ich würde sagen, mit Sicherheit nicht. Er hat nicht richtungsweisend durch das Richterbuch gesprochen. Richtungsweisend hat er durch Mose gesprochen, wo er ganz klar gesagt hat, was sein Wille ist, wie er das Leben gestaltet haben möchte. Das Richterbuch zeigt eher auf, was passiert, wenn die Menschen nicht nach Gottes Ordnung leben, wenn sie im Prinzip tun, was ihnen in Kram passt, und wie Gott dann darauf reagiert. Ja? Also von daher würde ich sagen, würde ich jetzt aus dem Richterbuch nicht unbedingt dogmatische Schlussfolgerungen ableiten. Die würde ich eher aus anderen Stellen ableiten als hier. Die Geschichte von Deborah und Jael ist eigentlich relativ kurz. Ich habe letzten Sonntag über Ehud gesprochen, und Ehud, der hat nach sich durch seinen Dienst eine relativ lange Friedensperiode nach sich gezogen. 80 Jahre lang, heißt es, hatte das Land Ruhe. Wahrscheinlich hat er nicht mehr so lange gelebt, diese 80 Jahre, aber auf alle Fälle hatte das Land so lange Ruhe. Und in dieser Zeit, nach dem Tod von nach dem Tod von Ehud ist dann natürlich eingetreten, was immer eintritt: Der Richter ist tot, das Volk fällt von Gott ab, und die nächste Konsequenz ist, wenn das Volk von Gott abfällt, es fängt der alte Schlendrian wieder an und sie kommen wieder unter Fremdherrschaft. Und das ist der Fall auch in unserem Buch. Es ist die Fremdherrschaft durch einen Stadtstaat, Hazor, da oben in Galiläa ist es. Hazor war eine bedeutende Metropole. Das sind Ausgrabungen von dieser Stadt, heutige. Es zeigt etwas von der Stadtanlage. Und Hazor wird regiert von König Jabin, und er hat einen Feldherrn, den Sisera, und die unterdrücken das Volk. Nun, wer seine Bibel kennt, der weiß, dass da gab es doch schon mal irgendwie eine Stadt Hazor und einen König Jabin, nämlich im Buch Josua. Schon dort hat Hazor eine Rolle gespielt. War es ein Zentrum, und Josua mit dem ganzen Volk hat damals den König Jabin von Hazor platt gemacht mit seinen ganzen Königen, die mit ihm alliiert waren, und die Stadt wurde dem Erdboden gleich gemacht. Nun, das war etwa 160 Jahre vor unserer Zeit, die jetzt ist. Also die hatten 160 Jahre Zeit, offensichtlich diese Stadt wieder aufzubauen und wieder zu einem Machtzentrum zu gestalten. Das ist so etwas die Geschichte. Jabin, dieser Name, ist möglicherweise nicht unbedingt ein Personennamen, sondern mehr eigentlich eine Amtsbezeichnung. Es ist, der bedeutet Weiser oder Unterscheider, also jemand, der weiser ist, unterscheiden kann, der eingesetzt worden ist, quasi für das Volk zu entscheiden. Möglicherweise war es ein ähnlicher Titel wie Pharao oder sowas. Oder Abimelech, da gibt es ja auch ein paar Könige zur Zeit Abrahams und Isaaks, die ähnlich geheißen haben, wo es wahrscheinlich auch eher Titel waren als direkte Eigennamen, Personennamen. Das Volk Israel wird durch den General Sisera und seine Streitwagen, also eine Armee, ja, die hatten eiserne Streitwagen, wird das Volk unterdrückt. Und in dieser Zeit war, wie gesagt, die Prophetin Deborah Richterin in Israel, die einzige, die es damals gab. Und sie als Prophetin hatte vom Herrn ein Wort bekommen, und es war jetzt schon richtungsweisend, aber nicht im Sinne von dogmatisch richtungsweisend, sondern handlungsrichtungsweisend, nämlich sie hatte ein Wort von Gott bekommen, was geschehen soll. Aber dieses Wort fruchtete nichts, deshalb lässt sie, und sie hat es an Barak, den Feldhauptmann oder General der Israeliten, gerichtet. Es fruchtete nichts, deshalb, da ist nämlich nicht in die Gänge gekommen, deshalb ruft sie ihn zu sich. Barak, komm mal her. Der musste antanzen und dann sagt sie ihm, was Sache ist. Hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm dir mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Sebulon. Ich aber ziehe Sisera, den Heerobersten Jabins, zu dir heran, an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seiner Menge und ich gebe ihn in deine Hand. Ja, klare Handlungsanweisung, klare Aussicht, was passieren sollte. Barak war ganz offensichtlich nicht davon überzeugt, dem Folge leisten zu sollen. Ja, beim ersten Mal nicht, als er es gehört hat. Sie sagte, habe ich dir das nicht schon gesagt? Und er ist offensichtlich auch diesmal, obwohl er zur Deborah zitiert worden ist, nicht davon überzeugt, dass es wirklich eine gute Idee ist. Ja, also da war, ich sag mal so, Unglaube schon tief eingeübt. Denn er sagt dann, wenn du mit mir gehst, gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, dann gehe ich auch nicht. Ganz einfach. Du musst mit. Er sollte auf eine Frau hören. Also, es war schon schwierig. Also, an Gott glauben und ihm gehorsam sein war schon eine Sache. Und dann noch überbracht durch eine Frau, das war schon mal gar nichts. Eigentlich eine Macho-Haltung, oder? Nun, Deborah sagt, abgemacht, ich gehe mit. Denn sie weiß ja, was eigentlich passiert, wenn sie gehen. Sie braucht sich nicht fürchten. Gott wird schon richten. Und dann sagt sie, aber eins lass dir gesagt sein, lieber Barak. Die Ehre des Sieges, die wird jemand anders bekommen. Die wird eine Frau bekommen. Die Ehre, deinen Feind Sisera zu besiegen, die wird einer Frau gehören. Und es geschieht so, Deborah geht mit dem, das Heer zieht da zum Berg Tabor. Gott sorgt dafür, dass Sisera mit seinen Streitwagen dahin kommt. Sisera wird vernichtend geschlagen, er flieht und sucht Zuflucht in dem Zelt von Jael. Jael ist die Frau von Heber und Heber kommt von den Kenitern. Und die Keniter sind im Prinzip die Nachkommen von Hobab, dem Schwiegervater von Mose. Ja, die sind eigentlich von Midian mitgezogen dann nach Israel. Die gehören eigentlich gar nicht zum Volk Israel. Einfach zum etwas besseren Verständnis. Er kommt also in das Zelt von der Jael und ich meine, wenn man eine Schlacht verloren hat und eine Strecke gerannt ist, dann ist man richtig fertig. Ja, da ist man innerlich fertig, äußerlich fertig und da will nur noch erstmal was trinken natürlich, will Wasser. Sie gibt ihm Milch. Das heißt, der Milch macht müde Männer munter, aber wir wissen, dass Milch manchmal auch gerade das Gegenteil bewirkt. Und er schläft ein. Und sie nimmt einen der Zeltpflöcke und einen Hammer und haut dem Sisera den Zeltpflock durch den Schädel. Und er stirbt. Damit ist im Prinzip eigentlich schon alles erzählt, was da passiert ist, oder? Wir könnten sagen, gut, das war's. Das fünfte Kapitel nimmt nochmal das ganze Thema auf. Nach dem Sieg hat Deborah ein Lied und sie singt es mit Barak zusammen. Das muss für den ordentlich was bedeutet haben. Er muss jetzt mit der Deborah das Lied singen, das Siegeslied. Und in diesem Siegeslied, im Kapitel 5, der erste Teil ist im Prinzip das, wo das Deborah erklärt, wer eigentlich hinter dem Sieg steht. Ja, bevor ihr jetzt alle ausflippt, ihr Israeliten, lasst euch sagen, wer eigentlich hinter dem Sieg steht. Denn ihr wisst ja, sie waren ja eigentlich von Gott abgefallen. Sie mussten ja eigentlich erst wieder richtig den Blick auf Gott kriegen. Und das tut Deborah. Sie hilft ihnen, den Blick auf Gott zu richten. Und deshalb sagt sie, Weilführer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk dank den Führern. Nee, steht nicht da. Dankt dem Herrn. Hört ihr Könige, horcht auf ihr Fürsten. Ich will dem Herrn, ich will ihm singen, will spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Sie dankt eben nicht den Führern, sondern sie dankt Gott, dass der die Führer willig gemacht hat, dass der denen in den Hintern getreten hat, dass die endlich in die Gänge gekommen sind und das getan haben, was lange überfällig war. Sie dankt Gott, dass er die Menschen willig gemacht hatte. Sie proklamiert ihren Dank auch vor den Königen. Und damit sind nicht die Könige Israels gemeint, denn die gab es damals nicht. Die hatten keine Könige. Sie, offensichtlich proklamiert sie den Sieg vor der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt und sagt, alle sollen wissen, der Gott Israels hat Israel gerettet. Ein zweiter Grund, weshalb Israel gesiegt hat, kommt dann. Herr, als du auszogst von Seir, als du einherschrittest vom Gebiet Edoms, bebte die Erde, auch die Himmel trieften, ja, die Wolken trieften von Wasser. Die Berge erbebten vor dem Herrn, dem von Sinai, vor dem Herrn, dem Gott Israels. Es ist nicht das erste Mal, dass Gott durch Naturgewalten seinem Volk im Krieg beisteht. Und in diesem Fall ist es durch Erdbeben und durch Starkregen, wie es heute so schön heißt. Ja, durch immense Regengüsse. Da war dann der Berg Tabor wahrscheinlich, da wo irgendwie bewachsen, war es Matsch und Sumpf. Der Bach-Kishon, der war wahrscheinlich überlaufen. Und da, wo Stein war, da war es glitschig. Einfach mal ein bisschen zum, wie Gott manchmal Krieg führt. Er nutzt seine Mittel durchaus aus. Nachdem sie klar gemacht hat, wem der Sieg gehört, die Ehre, der Dank, rollt sie die Geschichte nochmal von Anfang an auf, wie es eigentlich dazu kam, die ganze Malaise, in der Israel war. Da ist nämlich in den Tagen Schamgars, des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels, also der uns schon bekannten Jael, ruhten die Pfade. Und die auf festen Straßen zogen, mussten gewundene Pfade gehen. Das hört sich ein bisschen poetisch an, aber man muss sich mal vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Da waren Straßen und die ruhten. Da war kein Verkehr. Warum sind die statt auf den Straßen auf gewundenen Pfaden gegangen? Wahrscheinlich waren die Straßen die Verkehrswege für die Streitwagenarmeen des Königs Jabin, und die Israeliten wollten diesen Armeen aus dem Weg gehen und mussten sich dann halt auf Schleichpfaden mühsam durch die Gegend bewegen, weil sie eben nicht ständig denen über den Weg laufen wollten, ständig von denen traktiert werden wollten. Es war eine mühselige Geschichte für die Leute. Es ruhten die Landbewohner, sie ruhten in Israel. Dieses mehrfache, sie ruhten, ist ein Stück weit natürlich schon etwas, wo man sagen muss, je nachdem ist da tatsächlich auch eine gewisse Ruhe drin. Je nachdem auch ein gewisses, die Füße stillhalten, bloß ruhig sein, bloß keinen Aufstand machen, bloß nichts anstellen. Es gab ja mal auch in Deutschland diesen berühmten Spruch, Ruhe ist des Bürgers, die erste Bürgerpflicht. So, ich meine, es war im Kaiserreich. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Und offensichtlich war das auch damals ein Slogan. Bloß die Füße stillhalten, bloß ruhig sein. Heute könnte man sagen, ist es ähnlich. Da sind die Leute auch ruhig. Hauptsache, ich habe meinen Job. Hauptsache, ich werde nicht gekündigt. Hauptsache, mir geht's gut. Was mit den anderen ist mir egal. Hauptsache, mir geht's gut. Deshalb lassen wir vieles mit uns geschehen, wo wir eigentlich aufstehen müssten. Wie die damaligen. Die Landbevölkerung gab nur Ruhe, bis etwas eintrat. Und dieses, was eintrat, war folgendes. Bis ich, Deborah, aufstand, eine Mutter in Israel. So redet Deborah von sich, eine Mutter in Israel. Ich war nur eine Mutter in Israel. Diese Mutter, die ein Herz für die Kinder hat, ein Herz für ihre Kinder und für die Kinder anderer, die wollte nicht mehr zusehen, wie ihr Land systematisch ausgeplündert wird. Wie die Kinder schon mit Angst aufwachsen, wie die Kinder schon emaskuliert sind, bevor sie das Erwachsenenalter erreichen und dann als Männer nicht mehr in der Lage sind, irgendwie noch etwas zu tun. Wie sie aus ihnen Angsthasen wurde. Sie wollte das nicht mehr sehen, aber die Frage ist natürlich, wie kam es überhaupt zu dieser ganzen Situation? Und sie geht noch einen Schritt weiter zurück. Man erwählte neue Götter. Das war das, was die ganze Situation herbeigeführt hat. Und wer hat diese neuen Götter denn gewählt? Wo passieren solche Umwälzungen am ehesten? Wo passieren gesellschaftliche Umwälzungen am ehesten? Sie passieren am ehesten in Städten. Deshalb ist wahrscheinlich, auch hier sind die Städter schuld am geistlichen Niedergang des Volkes. Aber nicht alle waren damit einverstanden, mit dieser Wahl der neuen Götter. Deshalb heißt es, da war Kampf an den Toren. Man hat sich auseinandergesetzt. Manche wollten nicht. Man stritt miteinander, aber dann geht es weiter. Und das ist eigentlich symptomatisch für diese Zeit. Wurden wohl Schild und Lanze gesehen unter 40.000 in Israel? Vor lauter Multikulti, Friedenspolitik und freiwilliger Unterwerfung hatte das Volk keine Waffen mehr. Nichts, womit es sich irgendwie noch wehren hätte können. Wie sollte sich da das Volk gegen Sisera behaupten? Wie sollte es irgendwie noch seine Freiheit erlangen? Und Deborah beschreibt auch diejenigen, die sich arrangiert hatten mit der Kultur, mit den neuen Herren, mit den neuen Göttern. Und es gibt immer, in der Politik heißt es, glaube ich, Wendehälse, denen geht es immer gut. Und hier gibt es auch welche, denen geht es gut. Die ihr reitet auf weißen Eselinnen, die ihr sitzt auf Teppichen und die ihr geht auf dem Weg. Ja, das waren die Leute, die sich arrangiert hatten. Und denen ging es gut. Die hatten weiße Eselinnen, die hatten Teppiche in ihren Häusern und die konnten ungeschoren auf den Wegen gehen, auf den Straßen gehen, wo die anderen sich fernhalten mussten, wo die anderen auf den gewundenen, auf den Schleichpfaden gehen mussten. Aber die Landbevölkerung litt, denn die wurden ausgenommen. Die mussten ihr Vieh, ihr Getreide und alles, was sie irgendwie produziert haben, das mussten die abgeben. Und die haben gelitten. Das wird in der Aufforderung Deborahs an die Städter, denen es so gut geht, deutlich. Denn nach dem Sieg, und das Lied wird ja gesungen nach dem Sieg sagt sie, singt, ja, ihr Städter, singt. Lauter als die Wasserverteiler zwischen den Tränkerinnen sollen sie dort besingen die Heilstaten des Herrn. Ja, wenn ihr bisher nichts getan habt, dann singt wenigstens jetzt. Dann singt wenigstens jetzt von den Heilstaten Gottes. Dann bekehrt euch jetzt wenigstens zu Gott und tut Buße. Was sind die Heilstaten? Für wen waren diese Heilstaten? Gottes gemeint, insbesondere. Das ist auch noch eine weitere Frage. Sie sind gemeint, die Heilstaten an seiner Landbewohnern. Ja, damit ist nicht gemeint die Bewohner des ganzen Landes, sondern es ist wirklich, der Begriff ist eigentlich die Heilstaten an den Bauern, an den Knechten auf dem Land. An denen, die offensichtlich unterdrückt waren durch Jabin und Sisera, die ausgenommen, die entrechtet, die ausgeplündert, die kraftlos, saftlos und hilflos waren. Und das ist ja im Prinzip das, was wir im Neuen Testament von Jesus hören, dass er sagt, die Kranken, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken, die Hilflosen, die sich selber nicht helfen können, selber nicht retten können, die brauchen Hilfe, die brauchen Gottes Heil. Gott hat sich der unterdrückten und geschundenen Bauern angenommen. Und dann spricht die Prophetin aus, was Gottes Herz in dieser Situation war. Ja, es hört sich an, als wäre es ihr Herz, und wahrscheinlich war es auch ihr Herzensanliegen, wo sie sich danach gesehnt hat, als Richterin, als Frau in diesem Land, wo sie die einzige bisherige und auch zukünftige Richterin sein würde. Da sagt sie im Auftrag Gottes, mein Herz gehört den Gebietern Israels. Mein Herz sehnt sich nach den Gebietern Israels. Mein Herz sehnt sich danach, dass da Leute sind, die ihre Verantwortung wahrnehmen. Galt ihr Herz allen Gebietern? Nein, denen, die sich freiwillig stellten im Volk. Dank dem Herrn. Gott sehnt sich nach Menschen, die sich freiwillig ihm zur Verfügung stellen. Die ihm dienen wollen, in welcher Funktion auch immer. Ja, ich will es nicht nur auf die, hier sind es die Gebieter, wir werden nachher nochmal drüber reden, aber eigentlich sehnt er sich nach allen Freiwilligen, nach allen, die er mit ihrem Herzen wirklich ihm sich zur Verfügung stellen, die ihm dienen wollen. Und die Folge dieser Freiwilligkeit war dann, da zog das Volk des Herrn hinab zu den Toren. Meint sie das ganze Volk? Nein, nicht alle sind Volk des Herrn, sondern letztendlich sind alle Volk des Herrn, die sich freiwillig dem Herrn zur Verfügung stellen. Nur da zog, was entronnen war, herab zu den Edlen des Volkes. Herr, ziehe herab zu mir mit den Helden. Das war ihr Gebet in dieser Situation, wo sie als Mutter Israels im Prinzip sich danach gesehnt hat, dass Leute Verantwortung übernehmen. Und dann zählt sie auf, wer Verantwortung wahrgenommen hat und wer nicht. Wer gekommen ist und wer nicht. Und ich habe nochmal die Karte, damit wir sehen. Ja, Israel hatte ja 12 Stämme. Und dann zählt sie auf, aus welchen Stämmen denn die gekommen sind. Da zog was von Ephraim, dessen Wurzel sind wie die von Amalek, zogen sie herab. Hinter dir, Herr Ephraim, zog auch Benjamin unter deinen Kriegsscharen. Von Machir, und Machir ist eine Sippe von Manasse. Manasse war eigentlich ein großer Stamm, Machir war eine Sippe. Von Machir zogen herab die Gebieter und von Sebulon alle, die den Führerstab halten. Alle, die etwas zu sagen hatten, die Leiter waren, die zogen herab. Und die Obersten in Issachar waren mit Deborah. Und wie Issachar, so Barak in seinem Gefolge mitgerissen ins Tal. Aber ein Teil des Volkes sah weder Not noch Notwendigkeit, sich da zu involvieren, wirklich aktiv zu werden, zu handeln, die Not zu wenden. Und von denen wird auch berichtet, nicht dabei waren Folgende. An den Bächen Rubens waren großartige Beratungen des Herzens. Warum bliebst du zwischen den Hürden, das Flötenspiel bei den Herden zu hören? Die haben lieber dem Flötenspiel bei den Herden zugehört. An den Bächen Rubens waren großartige Beratungen des Herzens. Dass Gott das zweimal nennt, macht deutlich, die haben wirklich lieber geschwallt als gehandelt und kam sich noch dabei so klug vor. Ja, es war. Man denkt, man redet von heute. Gilead blieb untätig jenseits des Jordan. Und mit Gilead ist im Prinzip, das wird oft genannt als Begriff für das ganze Ostjordanland, für diesen Bereich. Da oben gibt es Ramoth-Gilead. Also da gehört im Prinzip Manasse, Gad und Ruben dazu. Ja, Gad, Manasse, aber Manasse, da war im Prinzip nur die Sippe Machir. Die waren auch vom Ostjordanland, aber der Rest war nicht da. Und der Rest von Manasse hier war auch nicht da. Dann geht es weiter. Und dann, warum diente er auf fremden Schiffen? Asser saß an der Küste der Meere und an seinen Buchten blieb er untätig. Die haben auch lieber an der Küste gesessen. Also man kann Küste, man kann Strände schon genießen. Wir haben auch die Strände genossen. Wir haben uns gefreut daran. aber wir sind gerne auch wieder nach Hause gekommen, um aktiv zu werden. Vom Rest von Manasse, von Juda und Simeon hört man gar nichts. Ja, hier haben wir Juda, hier haben wir Simeon, da hört man gar nichts. Die werden noch nicht mal genannt. Also ein Großteil des Volkes steht im Prinzip auf der Seite, völlig unbeteiligt. Zwei Stämme allerdings werden besonders erwähnt. Den einen haben wir schon gehört, der wurde schon genannt, Sebulon. Da heißt es, aber Sebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Tode preisgab. Und Naphtali auf den Höhen des Gefildes. Das waren die Stämme, die wohl am meisten unter Jabin und Sisera zu leiden hatten. Und die waren sowas von fed up. Die hatten sowas von genug, dass die gesagt haben, lieber sterben im Kampf, als das noch weiter mitmachen. Deshalb waren sie bereit, zum Äußersten ihr Leben, ihre Seele wirklich in den Tod zu geben und zu sagen, wenn es gilt, dann gilt's, und wenn es halt den Tod kostet, dann gilt das auch. Und das ist ja etwas, wo wir ein bisschen Mühe haben damit, aber letztendlich, wir werden unsere Geschwister in vielen Teilen der Welt sind in der Situation, wo sie sagen müssen, wenn es gilt, dann gilt's. Und wir werden nicht mehr schweigen. Wir werden uns nicht mehr unterdrücken lassen. Wir werden aufstehen, wir werden unseren Glauben bekennen, wir werden unseren Glauben leben. Und wenn es uns das Leben kostet, dann kostet uns das Leben. Mag sein, dass wir irgendwann vielleicht auch mal in der Situation sind, wo wir sagen müssen, und wenn es das Leben kostet, dann kostet es das Leben. Aber ich lasse mich nicht mehr unterdrücken. Ich lasse mir den Mund nicht mehr verbieten. Ich lasse mich nicht mehr zum Schweigen bringen. Ich lasse mich nicht zwingen, etwas anderes zu glauben. Es gibt genügend Berichte von afrikanischen Pastoren in Nigeria und in Nachbarländern, die von Boko Haram gekidnappt werden und dann vor der Wahl stehen, zu konvertieren oder erschossen zu werden oder Kopf kürzer gemacht zu werden. Und die dann sagen, wenn es gilt, dann gilt's. Bring mich um, dann ist's um. Mach, was du willst, aber du kriegst mich nicht. Und so waren das welche. Der Kampf bis aufs Äußerste wird dann so beschrieben. Könige kamen, sie kämpften in Tanach an den Wassern Megiddos. Beute an Silber holten sie nicht. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen aus kämpften sie mit Sisera. Der Bach Kishon riss sie hinweg, der Bach der Urzeit, der Bach Kishon, tritt auf, meine Seele, mit Kraft. Ja, da ist der Zwischenruf. Und ihr, die ihr am Kämpfen seid, tretet fest auf, mit Kraft, und stellt euch dagegen und kämpft gegen eure Feinde. Ja, da stampften die Hufe der Pferde vom Rennen ihrer Hengste. Und man kann sich die Situation so richtig vorstellen. Ich habe so ein Bild gefunden, das fand ich recht illustrativ. Ja. Am Berghang, alles matschig. Die eisernen Wagen bleiben stecken im Sumpf. Die Pferde finden keinen Halt, rutschen aus. Es fällt alles übereinander. Und zwischendrin die Israeliten, die ihren Feinden nachjagen und sie besiegen. Und dann heißt es, verflucht Meros, sprach der Engel des Herrn. Verflucht, ja, verflucht seine Bewohner. Denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen, dem Herrn zu Hilfe unter den Helden. Man nimmt an, dass dieses Meros eine Stadt war, die in der Nähe der Schlacht war. Eine Stadt, die hätte zu Hilfe kommen können, denen die gekämpft haben. Und es muss ein wirklich bis ja, bis zum Äußersten gehende Kampf gewesen sein und der auch je nachdem auf des Messers Schneide stand. Und sie hätten helfen können, aber haben es nicht getan, weil sie Angst hatten. Wir haben diese Situation in den Richtern relativ oft, dass manche Städte einfach nicht willig sind zu helfen. So nach dem Motto, ja, ist denn sicher, dass ihr da siegen werdet? Seid euch ganz sicher. Wir wollen auf der sicheren Seite sein. Wir wollen es mit niemandem verderben. Hier kommt allerdings dann eben der Fluch Gottes. Gesegnet dagegen wird Jael. Gesegnet vor allen Frauen sei Jael, die Frau Hebers des Kenitos. Vor allen Frauen im Zelt sei sie gesegnet. Und diese Stelle erinnert mich an eine andere Stelle. Welche Stelle könnte das sein? Genau, da wo die Maria durch ihre Tante oder Nichte oder was es ist, Elisabeth, ein Loblied gesungen wird auf sie. Und das hat mich erinnert an etwas, an diese Ähnlichkeit. Ja, wir haben ja letzten Sonntag darüber gesprochen, wenn wir von den Feinden Israels reden, dann reden wir im Prinzip in heutigen, dann sehen wir ein bisschen mehr hinter die Geschichte und sehen, dass der Feind Israels eigentlich immer auch der unsichtbare Feind Satan war. Und dass unser Kampf ja im Prinzip ein geistlicher Kampf ist. Und wenn man dieses Bild, dann diese zwei Layers übereinander legt, dann merkt man, die Jael, die bekämpft den Feind in einer Weise, wie dann auch der Satan besiegt wird. Sie mit einem Nagel haut ihm durch den Kopf. Und Jesus wird ans Kreuz genagelt. Er, der für uns zur Sünde gemacht worden ist, wird mit einem Nagel ans Kreuz genagelt. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit in der Bildsprache. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr. Es ist ein gewisses prophetisches Bild, was sich dann erfüllt. Letztendlich ist der Satan am Kreuz durch die Nägel Jesu besiegt worden. Und eine treibende Kraft, damit das möglich war, war auch eine Frau, die sich zur Verfügung gestellt hat, die bereit war, sich von Gott zu gebrauchen zu lassen. Und dann heißt es, und das einfach, um deutlich zu machen, Jael wird nicht umsonst gelobt. Sie wird nicht umsonst gesegnet. Sie hatte den Mut, etwas zu tun, was eigentlich nicht ihre Sache war. Ich meine, das muss man sich mal geben. Also das ist ja schon ein... Da schaudert es einen auch als Mann. Ja, also. Und ich möchte sagen, ihr Frauen, die euch von Gott gebrauchen lasst, ihr seid gesegnet. Ihr, die ihr den Feind im Gebet und im Dienst für sein Reich attackiert, ihr seid gesegnet. Das Lied endet mit der Feststellung: So sollen umkommen alle deine Feinde, Herr, aber die ihn lieben sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Jeder, der Jesus liebt, soll sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft, soll erstrahlen, soll ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Nun, warum ist diese Geschichte im Buch der Richter uns überliefert? Will Gott hier eine Lanze für die Gleichberechtigung der Frau brechen? Will er uns zeigen, dass auch Frauen Leiter sein können und im Reich Gottes ihren Platz in Anspruch nehmen sollen? Denn so wird die Geschichte oft verstanden. Wenn man die Geschichte wirklich ernst nimmt und sowohl das Kapitel 4 wie das Kapitel 5 miteinander liest, dann fällt es einem schwer, diesen Schluss daraus zu ziehen. Deborahs Antwort an Barak: Lieber Barak, ich gehe mit dir, aber die Ehre des Sieges gehört dann einer Frau. Das ist im Prinzip eine unverhohlene und nicht zu überbietende Kritik. Deborahs Antwort sagt: Du Barak, das ist eigentlich dein Job als Heeroberst. Du solltest den Mut haben, mindestens dann, wenn Gott zu dir geredet hat, deinem Heer voranzugehen. Das ist dein Job, nicht meiner. Im Lied spricht sie von sich als einer Mutter in Israel. Und Mütter gehen eigentlich nicht in den Krieg. Die sind bei den Kindern und versorgen die Kinder, wenn die Väter in den Krieg gegangen sind. Und die Vorstellung von Frauen in Bundeswehruniform, die Umstandskleider tragen, eine Armee, die darüber diskutiert, über die Ausrüstung mit Umstandskleidern und Still-BHs und Wickelkommoden, das ist sowas von absurd. Was hier bei Deborah passiert, ist eine absolute Notlösung, weil offensichtlich die Männer jeglichen Mut und jegliche Ehre vermissen ließen. Was ist das für eine Aussage? Ich gehe nur in den Krieg, wenn du mitgehst. Ich nehme nur Verantwortung mit, wenn du die Verantwortung mitträgst. Ich riskiere nur mein Leben, wenn du dein Leben auch riskierst, liebe Deborah. Als Mann und insbesondere als Kriegsmann hätte es total unter der Ehre und unter der Würde dieses Kriegsmannes sein müssen, eine Frau an seine Seite aufs Schlachtfeld zu zerren. Deborah ist ja schon durch ihr Prophetin und Richterin sein genügend exponiert. Denn wo sind denn die Propheten? Wo sind die Männer, die bereit sind, von Gott zu hören? Und die bereit sind, auf Gott zu hören. Gott hatte den Männern geboten, im mosaischen Gesetz, dass sie am Haus, ihren Frauen, ihren Kindern, ihrem Stamm, ihrem Volk vorstehen sollen, ihre Verantwortung wahrnehmen sollen. Sie hatten Gottes Auftrag, sein Wort zu studieren, es zu meditieren und es zu transportieren zu ihrer Familie. Studieren, meditieren, transportieren. Kann man sich gut merken. Ihr Männer, studieren, meditieren, transportieren. Und was war daraus geworden? Sie hatten sich andere Götter gewählt. Da war man fein aus dem Schneider, da konnte man das mosaische Gesetz links liegen lassen und Gott rechts überholen. Und weil die Männer nicht mehr nach Gottes Ordnungen lebten und nach ihnen fragten, waren sie zu Angsthasen geworden. Zu Leuten, die sich vor Verantwortung scheuten, die sich hinter einer Frau versteckten. Und wenn ich mich in unserer Gesellschaft umschaue, dann frage ich mich: Wo sind die Männer in der Politik, die wirklich Männer sind? Wenn man das Lied Deborahs nicht nur als einen, ich sag mal so, in einen Bericht von etwas in poetischer Gestalt sieht, sondern auch ein Stück weit als ein prophetisches Reden von Gott über die Situation, als ein offenbarendes prophetisches Reden sieht, dann, wenn man das die zweite Möglichkeit eben auch in Erwägung zieht, dann stellt man fest, dass da manches drin ist, das bedenkenswert ist. Und ein Vers, den habe ich ja schon genannt, heißt ja: Mein Herz gehört den Gebietern Israels, denen, die sich freiwillig stellten im Volk. Und mit Gebieter meint Das sind nicht einfach Leute, die auf dem hohen Ross hocken und irgendwie halt andere unterdrücken, die gebieten, was da zu passieren hat und fertig. Das sind im Prinzip Gesetzgeber, das sind Herrscher, die einen Herrscherstab haben, die für Ordnung sorgen. Das kommt von dem Wort eingravieren, in Stein hauen oder aus Stein heraushauen. Und daher kommt auch dieser Begriff auch vor, wenn es darum geht zu schreiben. Denn man hat ja zum Beispiel die 10 Gebote in Stein gehauen, eingraviert. Manche Inschriften, die heute noch überliefert sind, die etwas von der Zeit damals bezeugen, das sind die in Stein gehauenen. Die haben die Zeit überdauert, während die Papyrus-Fragmente eben sehr schnell verfallen sind. Es sind also Männer, die von Gott ernannt, ausgesondert, benannt, autorisiert sind, die Gott sich in seine Hand geschrieben hat. Es sind Männer, die Gottes Herz haben und wo Gottes Herz mit ihnen ist. Leiter mit klarem inneren Kompass, wo das Gesetz Gottes in ihrem Herzen ist, mit der göttlichen Berufung zum Leiten ihre Verantwortung wahrzunehmen. Und wenn man die Bibel ernst nimmt, und ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, dann ist ja eigentlich jeder Mann zum Leiten berufen. Sich selber, seine Ehe, seine Familie, je nachdem seine erweiterte Familie, Verantwortung wahrzunehmen. Sie sollten leiten, sie sollen sich nicht hinter ihren eigenen oder irgendwelchen anderen Frauen verkriechen. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Und die Frage ist, und ich bitte euch, das nicht als eine Anklage zu verstehen, sondern einfach als ein, eigentlich wollen wir das doch. Wir wollen das doch sein. Sind wir solche Männer? Sind wir solche, die Verantwortung wahrnehmen, die sich schützend, bewahrend und kämpfend vor ihre Familien, ihre Kinder, ihre Gemeinde, ihre Gesellschaft stellen? Sind wir Männer, die in ihren Bereichen, bei ihren Kindern, bei ihren Ehen, Familien, die diesen Bereichen geistlich vorstehen, die die Entscheidung treffen oder getroffen haben, die Josua vor 3400 Jahren, etwa fast 500 Jahre, getroffen hat. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich lade euch ein, diese Entscheidung neu zu treffen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich will dem Herrn dienen. Vor allem anderen ist das meine erste Berufung. Und damit, und das sage ich ganz ehrlich, ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn wir Männer, die Männer sind, die Gott haben will, dann ist es attraktiv für die Frauen zu sein, die Gott haben will. Wir tun dem weiblichen Geschlecht das Beste, wenn wir göttliche Männer sind. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ihr Frauen tut den Männern das Beste, wenn er sie ermutigt, göttliche Männer zu sein, wenn ihr sie freisetzt, göttliche Männer zu sein, die Verantwortung wahrnehmen. Lasst uns aufstehen und ich möchte für uns beten. Vielleicht könnt ihr auch gerade da, wo er steht, sei es, dass ihr Männer seid, die nebeneinander stehen, oder Männer und Frauen, die nebeneinander stehen, einfach einander segnend auch die Hände auflegen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dieses Wort immer zur Lehre und zur Unterweisung dient. Auch in den Stücken, wo wir denken, da ist kräftig was schiefgelaufen. Ich danke dir für dein Wort, das wahr ist und dass es uns unterweist zum gottseligen Leben. Und ich bitte dich darum nun, dass du uns Männern den Mut gibst, mutig vorzustehen. Auch wenn uns manches schwerfällt, wenn wir denken, das kann aber meine Frau besser. Wenn es in unseren Verantwortungsbereich fällt, dann hilf uns, es auch zu tun. Mit der Unterstützung unserer Frauen. Sie müssen ja nicht untätig sein. Hilf uns und gib uns den Mut, Verantwortung wahrzunehmen. Gib uns den Mut, Neues zu wagen, auch in unserem Leben, wenn sich Dinge eingefahren haben und wir eigentlich bisher meinen, gut gefahren zu sein mit dem, wie wir uns in der Ehe oder der Familie arrangiert haben. Gib uns den Mut, Neues zu wagen. Gib uns, wenn wir geschwiegen haben bei unseren Kindern, gib uns den Mut, Neues zu wagen und nicht mehr zu schweigen, ihnen wieder Hausvorstände zu sein. Ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, gegen den Strom zu schwimmen, der ja ganz anders wohin läuft. Wo im Prinzip noch nicht mal mehr über die Rolle von Mann und Frau diskutiert wird, wo Mann und Frau schon im Prinzip als Rollen, als Begriffe aufgelöst werden. Da hilf uns, daran festzuhalten, wirklich es ernst zu nehmen, dass du uns geschaffen hast als Mann und als Frau. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, die eigene Verantwortung in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde auch als Frau wahrzunehmen. Ich bitte dich für meine Schwestern, dass du ihnen Kraft gibst, ihre Verantwortung, ihren Platz einzunehmen und das Beste für dich zu sein, was sie als Frau je sein können. Ich bitte dich darum, dass du sie in dem, wie sie sich dir zur Verfügung stellen, dass du sie reich segnest, dass du die Männer reich segnest, dass du die Frauen reich segnest. Jesus, wir wollen keinen Geschlechterkampf. Wir wollen das Miteinander der Geschlechter, die Ergänzung der Geschlechter, das einander helfen. Und darum bitte ich dich darum, dass du uns dabei hilfst. Amen.